blood will turn white. Your face will turn green. Your eyeballs will pop with pressure. So terrifying.
LaserTech. Vor einiger Zeit kamen ein alter Online-Freund und ich ins Gespräch. Und das Thema seiner alten Website kam zur Sprache. Sie hieß Creepy Toys, also gruselige Spielzeuge, und war von 2007 bis 2009 aktiv. Dort konnten Nutzer Geschichten und Bilder von, ja, wie soll ich sagen, wirklich gruseligen Kinderspielzeug hochladen. Ich war Moderator im Messageboard, das der Seite am wichtigsten war. Die Nutzung der Seite sowie das Interesse meines Freundes ließen nach und er konzentrierte sich auf andere Dinge. Aber nicht bevor die Tausenden von Beiträgen auf seinem Computer gesichert hat. Es handelte sich dabei um eine alte beschissene Freeware-Forensoftware und Benutzerbeiträge wurden nur nach IP-Adresse gespeichert, sodass alle Namen zu den Beiträgen verloren gegangen waren, außer unseren. Er hat mir eine Kopie des Backups geschickt und ich ging sie durch, auch wenn dies meine Augen nach einer Weile anstrengte. Ja, es waren ja ausschließlich Datenbankquellen. Eine Geschichte, an die ich mich vage erinnerte, fiel mir besonders ins Auge. Aus einem Grund, den ich am Ende des Textes erläutern werde. Der ursprüngliche Poster hatte offensichtlich die persönlichen Schriften von jemandem in die Hände bekommen oder sie einfach von einer anderen Quelle weitergeleitet. Ohne weiter ins Detail zu gehen, hier ist der bereinigte Beitrag. Mein Therapeut bat mich, ein Tagebuch zu schreiben. Oder vielleicht eine Sammlung von Erinnerungen an vergangene Ereignisse, was auch immer ich für das Beste hielt. Vor ein paar Jahren hätte ich gedacht, dass es ebenso sinnlos ist, meine Gefühle und Gedanken aufzuschreiben, wie einen Therapeuten aufzusuchen. Ich dachte, ich würde die Dinge selbst in den Griff bekommen, weißt du, einen auf Macho machen und nicht um Hilfe zu bitten. Ich denke, dies änderte sich, als ich vor einem Monat einen alten Freund traf und jede Erklärung und Ausrede, die ich bis dahin glaubte und zu meiner persönlichen Realität gemacht hatte, über den Haufen geworfen wurde. Nachdem ich das Haus dieses Freundes verlassen hatte, hatte ich ein Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen, aber damit kam eine gefürchtete Wahrheit. Ich habe diese Geschichte nie jemandem außer meinen Kindheitsfreunden erzählt. Abgesehen von meinen Berichten an die örtliche Polizei, die sie mich immer und immer wieder wiederholen ließen. Aber nur einer von uns war tatsächlich da, als es passierte. Der Einzige, der es wirklich gesehen hat. Ich habe nie gerne über mich selbst gesprochen, aber Dr. Strauss sagte, dass dies reinigend sein würde. Eine Befreiung, die ich brauchte, um weitere Fortschritte zu machen. Bevor ich mit meinen Sitzungen bei ihm begonnen habe, wäre mir das nie in den Sinn gekommen. Erst vor kurzem habe ich die Tatsache dieses Tages akzeptiert. Es war vor 15 Jahren, im Spätsommer 1998. Ich hatte gerade die Mittelschule abgeschlossen und war froh, aus diesem Höllenloch herauszukommen, genau wie einige meiner Freunde. Wir gingen nicht alle auf dieselbe Schule oder waren in der gleichen Klasse, aber wir wohnten alle in der gleichen Nachbarschaft. Es war ein schöner Ort, nicht weit von den Häfen in Pensacola, Florida, einer Stadt im Nordwesten des Staates, direkt an der Grenze zu Alabama und Georgia. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, war der Sommer heiß und schwül. Und die Stadt hatte nicht allzu viele Attraktionen für Kinder. Also verbrachten wir viel Zeit damit, Videospiele zu spielen oder nach draußen zu gehen, um eine Beschäftigung zu finden. Wir erfanden oft Sportarten oder dumme, brutale Spiele. Alles in allem waren wir eine Gruppe von 6 Jungs. Unsere Eltern kannten sich zum größten Teil und trotz einiger Rivalitäten und Streitigkeiten im Laufe der Jahre verstanden wir uns ziemlich gut, da wir alle nur eine Meile voneinander entfernt aufwuchsen. Ich möchte nicht zu viel über sie sagen, weil wir uns im Laufe der Jahre auseinandergelebt haben und ich nicht weiß, wo alle nun sind oder wie sie mit dem Geschehenen umgegangen sind. Das Letzte, was ich möchte, ist, dass diese Geschichte irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt und aufgebauscht wird oder so. Dann macht sich ein Reporter auf den Weg, um uns aufzuspüren und alte Wunden aufzureißen, die bei einigen von uns vielleicht bereits geheilt sind. Wie auch immer, hier sind Ihre Vornamen und einige sehr verallgemeinerte Beschreibungen Ihrer Persönlichkeiten. Denkt bitte daran, dass es sich um echte Menschen handelte, nicht um Zeichentrickfiguren, nur für den Fall, dass irgendein Trottel dieses Tagebuch in die Hände bekommt und beschließt, einen Film daraus zu machen. Ich glaube, ich bin im Laufe der Jahre ein wenig paranoid geworden. Zunächst bin da ich, Justin. Ihr werdet durch diese Geschichte genug über mich erfahren, also werde ich mir hier nicht die Mühe machen, etwas über mich zu erzählen. Brian war das einzige schwarze Kind in unserer Gruppe und er war immer ziemlich sanftmütig. Er folgte uns einfach mit wenig Zögern überall hin. Ich kannte seine Eltern nicht gut, aber sie müssen ihn ordentlich erzogen haben. Die wenigen Male, in denen wir als kleine Teenager-Bastarde unterwegs waren, war er immer nur dabei, ohne etwas zu machen. Er warf nie Mülltonnen um oder beteiligte sich an Vandalismus oder so. Nicht, dass irgendetwas davon ursprünglich beabsichtigt gewesen wäre. Nein, diese schwachsinnigen Ideen, um die Langeweile zu killen, gingen stets von Devin aus. Er sah aus wie ein Tyrann, aber er war nie wirklich gemein zu irgendjemandem, so herrisch er auch sein konnte. Er war der Größte der Gruppe, aber auch nicht übermäßig übergewichtig. Ich denke, er muss ADHS gehabt haben. Er geriet immer wieder in Schwierigkeiten und zog uns oft mit hinein. Gilbert, ich schwör bei Gott, das war sein Name. Und ja, er hat dafür viel einstecken müssen. Er war der Nerd. Der einzige Junge mit Brille. Er war verdammt schlauer, aber für sein Alter zu vernünftig. Es ist ein Wunder, dass er von keinem von uns umgehauen wurde, nachdem er einem unserer Gespräche zugehört hatte und dann einige Fakten einwarf, gefolgt von einem erhobenen Zeigefinger und einem nervigen »Eigentlich«. Na, aber dennoch war er klug und kreativ und konnte sich dadurch im Handumdrehen ein paar gute Witze ausdenken. Dann waren da noch die zweieiigen Zwillinge, Peter und Nick. Keine besonders interessanten Namen, aber wenigstens beschlossen ihre Eltern, keine Idioten zu sein und ihnen irgendwelche süßen, dummen Namen wie Bobby und Robbie zu geben. Sie sahen sich nur ein wenig ähnlich und Peter war immer etwa 1 Zentimeter größer als sein Bruder. Sie hatten beide aschblondes Haar und dazu passende blaue Augen, aber da hörten die Ähnlichkeiten auch schon auf. Peter war energisch und sportbegeistert und ein bisschen großmäulig, Nick war ziemlich ruhig. Er schien nie sehr gut in irgendwelchen Dingen zu sein, die wir so ausprobierten, außer bei Videospielen. Er konnte uns allen bei fast jedem Spiel in den Hintern treten. Ich war schon immer ein Gelegenheitsgamer, der es vorzog, seine Zeit draußen zu verbringen und nur Spiele aus der nahegelegenen Videothek auszuleihen. Die heutzutage alle verschwunden sind. Aber trotzdem hatte ich mehrere Spielkonsolen. Nick war derjenige unter uns, der mehrere Spielemagazine abonniert hatte. Und Nick war normalerweise derjenige, der uns den neuesten und angesagtesten Titel vorstellte. Von dem Tag an, an dem etwas Neues herauskam und wir alle zu den Zwillingen gingen, um es zu spielen, waren wir im letzten Jahr süchtig nach dem Spiel GoldenEye für den Nintendo 64. Es war wirklich geiler Scheiß damals. Das Gerede der Klassenkameraden, wenn das Thema Videospiele aufkam. Wenn du es sorgst, bist du automatisch cool. Das Spiel führte zu unzähligen durchgemachten Übernachtungspartys, die manchmal bis zum ersten Sonnenlicht dauerten. Wir haben natürlich auch andere Sachen gespielt, hauptsächlich Mortal Kombat oder Mario Kart, aber der epische James-Bond-Shooter war das Kronjuwel. 4-Player-Spiele waren großartig. 10 Minuten, in denen man sich gegenseitig ins Gesicht schoss und mit Minen und Raketenwerfern in die Luft sprengte. Die beiden Spieler mit der niedrigsten Punktzahl würden mit den beiden Zuschauern des vorherigen Spiels tauschen. Und diejenigen, die die Runde aussetzten und zusahen, suchten normalerweise nach Limonade und Snacks. Es waren gute Zeiten für uns und das gemeinsame Spielen brachte mich auf ein paar einfallsreiche Gedanken für ein neues eigenes Spiel. Wir mussten etwas finden, was wir tagsüber tun konnten, wenn wir Zeit draußen verbringen. Nachdem ich die Idee eines echten Ego-Shooters erworfen hatte, kamen wir schnell auf die Idee eines Spiels, das einfach Guns heißt. Der Name zeigte wirklich, wie kreativ wir sein konnten. Es begann als weiterentwickeltes Versteckspiel. Nach ein paar Testrunden stellten wir fest, dass es mehr Spaß machte, sich in 2 oder manchmal sogar 3 Teams aufzuteilen. Das hört sich irgendwie lahm an, ich weiß, aber Ursprünglich bestand das Spiel aus Rennen, Verstecken und Hinterhalte legen. Alles im Umfeld der drei Hauptblöcke der Nachbarschaft. Das Ziel war es, sich an jemanden heranzuschleichen, seine Hand in Form einer Waffe auszustrecken und Bang zu schreien, bevor der andere reagieren konnte. Dann war er tot und musste in der Todeszone warten. Manchmal haben wir ihn stattdessen gefangen genommen und ihn gegen sein ursprüngliches Team antreten lassen. Das Betreten von Innenräumen verstieß gegen die Regeln, ebenso wie das Betreten des Eigentums anderer, abgesehen von unseren eigenen Gärten. Trotzdem bot die Nachbarschaft eine spaßige Umgebung. Autos, Zäune, Bäume und Büsche wurden zu Barrikaden. Manchmal kletterten wir sogar in die Äste, um uns zu verstecken, und warteten darauf, dass unsere Beute in die Nähe kam. Da man einen entfernten Treffer als Fehlschuss anfechten konnte, war es umso wahrscheinlicher, dass der andere seinen Tod zugibt, je näher man war, um auf ihn zu schießen. Und das Verstecken war genauso wichtig wie das Herumschleichen. Die Ladefläche des Pickups von Brians Vater war ein besonders guter Ort, um sich zu verstecken. In seiner Einfahrt kamen viele von uns ums Leben. Damit es spannend blieb, entwickelte sich das Spiel schnell weiter. Bald wurden Walkie-Talkies verwendet, um Teams zu trennen und miteinander in Kontakt zu bleiben. Wir erfanden noch mehr Waffen als nur Handpistolen. Zum Beispiel das Langstreckengewehr und das unsichtbare Schnellfeuermaschinengewehr. Aber es dämmerte uns, wie lächerlich es aussah, besonders für die Passanten, die Jogger oder Hundeausführer, die Zivilisten, mit denen wir die Nachbarschaft teilten. Also fingen wir an, andere Waffen auszuprobieren. Aber nichts funktionierte so gut wie unsere einfachen Phantomwaffen. Wasserpistolen waren an heißen Tagen schön und wir haben einmal Wasserbomben als Granaten ausprobiert. Wenn ein Spritzer dich traf, warst du tot. Aber die Reichweite war natürlich schlecht. Und wenn man vergaß, sie ordentlich aufzupumpen, hatte man am Ende nur ein trauriges kleines Rinnsal Wasser, das sein Ziel nicht erreichen konnte, woraufhin die anderen begleitet von ein oder zwei Lachern zum Gegenangriff schlugen. Es war jedoch irgendwie cool, Wasserquellen in der Nähe zum Nachfüllen zu finden. Munitionsverstecke. Das eine Mal, als wir Nerf-Waffen ausprobierten, endeten mit einem durchschlagenden Misserfolg. Nicht nur, dass ihre Reichweite schlecht war. Wir verloren auch die Hälfte der Darts, die wir abfeuerten. Wie Wasserpistolen waren das Spielzeuge, die dazu gedacht waren, wie ein Idiot im Hinterhof herumzulaufen. Das war nicht das, was wir wollten. Wir mochten den Nervenkitzel der Jagd, das Teamspiel, die Hinterhalte, jemanden auf das Kreuz zu legen, die vernichtende Niederlage, die Strategie. Wir mussten unser Spiel irgendwie perfektionieren mit etwas Besserem. Ich sollte erwähnen, dass Nick und ich das Ganze etwas ernster genommen haben als die anderen. Wenn man Gilbert in seinem Team hatte, gab es einen Strategen. Devin war ein furchtloser Berserker. Brian ein geduldiger Soldat, der sich lange verstecken konnte. Und Peter ein Alleskönner. Aber Nick und ich, die bestenfalls durchschnittlich waren, wollten eine andere Rolle. Wir waren die Spielleiter. Wir legten die Regeln fest und begannen ganze Abschnitte innerhalb der Nachbarschaft zu kartieren, komplett mit Grenzen. Ein paar Mal haben wir sogar kleine Fähnchen versteckt, die, wenn sie hochgehalten wurden, Power-Ups gaben, wie zum Beispiel ein zweites Leben oder 10 Sekunden Unbesiegbarkeit, sodass jemand unversehrt am feindlichen Feuer vorbeilaufen konnte. Waffen füllten einen Großteil unseres Sommers aus. Es war, als wären wir Programmierer und Beta-Tester eines Virtual-Reality-Spiels. Aber es fehlte immer noch an einer ordentlichen Bewaffnung. Wir wollten nicht zu technisch werden und Dinge, die das Nachladen einführen. Wir wollten etwas, das eine lange, präzise Reichweite hat. Etwas, das nicht nur unseren wahren individuellen Fähigkeiten entsprach, sondern auch den zeitraubenden »Nee, du hast mich nicht getroffen« Diskussionen, die aus abgefeuerter, unsichtbarer Munition resultierten, einen Riegel vorschiebt. An meinem Geburtstag haben wir eine Reservierung für das Fun Center ausgemacht, wo ich manchmal mit meinen Eltern Minigolf gespielt habe. Es war ein ziemlich cooler Ort mit Arcade-Automaten, Preisen und sogar einer Go-Kart-Bahn. Ich denke, viele Kinder sind in der Nähe ähnlicher Orte aufgewachsen und haben diese besucht. Als ich das letzte Mal dort war, stellte ich fest, dass sie eine Lasertag-Arena hatten. Das war etwas, das sie ausprobieren mussten. Ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt auch mit Paintball beschäftigt, aber ich dachte, dass wir ein bisschen zu jung dafür waren und ich mochte die Idee nicht, nur ein paar langweilige Hinterwäldler zum Spielen zu haben oder all diese Ausrüstung anzuschnallen. Ich fürchtete auch den Schmerz, der durch einen Aufprall entstehen würde, obwohl ich sicher bin, dass meine dumme kindliche Angst natürlich übertrieben war. Umdrein musste man bezahlen, um zu spielen. Wir mochten die Freiheit, so lange in unserer Nachbarschaft zu spielen, wie wir wollten. So beschissen unsere Ausrüstung auch war. Aber ich dachte mir, Lasertag wäre ein Versuch wert. Außerdem war es nicht so kostspielig. Ich verließ unser 15-minütiges Spiel enttäuscht. Es war keineswegs schrecklich, aber ich hatte viel mehr erwartet. Die Halle bestand aus beschissenen Sperrholzfestungen und war mit Schwarzlicht und leuchtenden Sternenaufklebern beleuchtet. Die widerwärtig laute Technomusik machte es unmöglich, eine Strategie zu entwickeln, da wir uns selbst nicht sprechen hören konnten, geschweige denn die Schritte unserer Feinde in der kleinen Arena hören konnten. Dennoch hat es mir Laserpistolen näher gebracht. Die wenigen Male, in denen es jemandem gelang, einen Treffer zu erzielen, leuchtete seine Weste auf und summte laut. Die Waffen machten sogar realistische Geräusche und fühlten sich, nun ja, echt in unseren jungen Teenager-Händen an. Wir sind vielleicht die meiste Zeit in der Arena wie Idioten herumgerannt und haben versucht, das Spielen zu lernen, aber mein Herz hat während des gesamten Spiels durchgehend vor Aufregung gepumpt. Das Beeindruckendste war, wie präzise die Waffen funktionierten und die bloße Idee, ein unsichtbares Licht auf ein Ziel auf der anderen Seite des Raumes zu schießen und es sofort und sicher zu treffen, war einfach unglaublich cool für uns. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um zu betonen, dass keiner von uns ein Waffennarr war. Ich glaube nicht, dass einer unserer Eltern überhaupt welche besaß. Und von uns sechs ging nur Gilbert, ironischerweise könnte man wohl sagen, zum Militär, obwohl ich nicht glaube, dass er in einer Stellung war, in der er tatsächlich eine Waffe halten musste. Es war nur eine Phase für uns, eine weitere coole Sache, die für den Moment unsere Bedürfnisse erfüllt hat und irgendwann ihr Ende genommen hätte. Ich war ein Einzelkind. Die anderen fünf hatten alle mindestens ein Geschwisterteil. Und das bedeutete, dass ich nur meine Freunde hatte, wenn es um menschlichen Kontakt ging. Meine Eltern verwöhnten mich, besonders Dad. Aber ich war keine arme kleine Marionette, die immer aufs Neueste und viel davon haben musste. Ich konnte mich zurückhalten. Aber wenn ich mal um etwas bat, schien es so, dass mein Vater es mir im Überfluss geben würde. Als wäre keine Ausgabe zu groß. Er war immer bestrebt, es einem recht zu machen. Ich wollte meine eigenen Laserpistolen, um die Jungs damit zu überraschen. Also machten wir uns an einem Freitagabend auf den Weg zu Target, einem Spielzeugladen, um zu sehen, was wir finden konnten. Es bedurfte einiger Suche, da ich mir nicht sicher war, in welchem Gang sich die Waffen befinden würden, aber tatsächlich hatten sie das, wonach ich suchte, auf Lager. Auf den Regalen einer Rückwand hinter dem Gang mit den Micro Machines, ich vermisse diese Dinger, da ich sie früher gesammelt habe, stand ein bunter Karton mit ein paar dumm, glücklich dreinblickenden Jungs drauf. Einer von ihnen hielt eine komische, überdimensionale Waffe. Der andere lächelte idiotisch, als ihm in den Rücken geschossen wurde. Das überzeugte mich sofort. Die Spielzeuge hießen Laser Challenge. Und waren teuer. $40 pro Stück. Aber Dad war glücklich, dass ich so von den Dingern begeistert war. Ich wusste nicht einmal, dass es sie gibt, bevor wir uns auf der Suche machten und dachte erst, dass Lasertag-Waffen auf Orte wie das Fun Center beschränkt wären. Er kaufte 4 Sets, wobei jeder von uns 2 Kartons zur Kasse trug. Das Problem war, dass sie nur 4 auf Lager hatten. Insgesamt 4 Sets mit Waffen, Westen und Rucksäcken. Er wusste genauso gut wie ich, dass ich 2 weitere Sets brauchte, wenn wir alle 6 spielen würden. Dad erfuhr von unserem Spiel nicht lange, nachdem wir damit angefangen hatten. Und obwohl Mom ein wenig besorgt war, dass ich zu einem Waffennarr werden könnte, lachte Dad nur darüber. So ist sie eben, Jungs sind nun einmal so, stimmt's? Und solange ich draußen war und Bewegung hatte, waren sie beide glücklich. Mit dem Wissen, dass ich nur das Offensichtliche aussprach, äußerte ich meinen Unmut, als wir zum Auto zurückkehrten. Dad versprach, dass wir zwei weitere Sets bekommen würden und schlug vor, dass wir sie sowieso zunächst in einem Vierplayer-Spiel testen sollten. Da er so nett war, sie überhaupt für mich zu kaufen, stimmte ich ihm schließlich zu. Zwei der Jungs mussten nur die ersten Spiele aussetzen oder vielleicht als unbewaffnete Späher oder Spione aktiv sein. Aber auf dem Heimweg sahen wir den örtlichen Second-Hand-Laden. Dad und ich tauschten Blicke aus. Jeder wusste, was der andere dachte. Mom hatte einige ihrer Kleider dort gekauft. Und Dad brachte skurrile kleine handgemachte Dinge mit nach Hause, wann immer er dort vorbeikam. Aber ich fand dort nie viel Interessantes. Ich mochte Second-Hand-Sachen nicht. Trotzdem wusste ich, dass der Laden einen Blick wert war. Vielleicht hatten sie sogar noch ein oder zwei günstige Sets Laserpistolen. Soweit ich mich erinnere, war es schon spät, fast Ladenschluss. Und die Schlangen an der Kasse waren voll. Viele Mütter mit gelangweilten Kindern, ihre Arme voller abgenutzter und verblichener Kleidung. Nur zum Spaß habe ich mir zuerst die Videospielabteilung angesehen, aber die meisten Spiele waren immer noch aus der letzten Generation. Da sie sowieso nicht das waren, wofür ich hier war, führte ich meinen Vater eilig nach hinten, wo die gebrauchten Spielsachen waren. Ich habe den Geruch dort immer gehasst. Den Geruch von Schimmel und schmutzigen Windeln, also wollte ich nicht lange bleiben. Wir schauten uns ein wenig um, aber die Spielzeugabteilung war so klein, dass ein Großteil des Platzes von alten Videorekordern und beschissenen Fernsehern eingenommen wurde, die Disney-Filme in einer Schleife abspielten. Es war schnell klar, dass unsere Suche erfolglos sein würde, aber auch hier war ich nicht allzu enttäuscht. Ich war zufrieden mit dem, was ich hatte. Als wir uns umdrehten, um nach Hause zu gehen, bemerkte ich einen schwarzen Pappkarton, der kaum sichtbar hinter einem hässlichen blaugrünen Regal, das mit den zerstörten Überresten von gestopften Teddybären übersät war, hervorlugte. Ich wollte ihn stehen lassen, weil ich erst dachte, er sei inzwischen ein verschimmeltes Spielzeuggrab, aber dann sah ich die Form einer Waffe auf der Seite des Kartons. War es wirklich das, was ich dachte? Ich eilte darauf zu und zog ihn mit einiger Mühe heraus, da er zwischen Regal und Wand steckte. Meine Reaktion, als ich ihn herauszog und auf die Schachtel schaute, war pure Freude. Als wäre es plötzlich Weihnachten. Das Erste, was ich sah, waren zwei Handfeuerwaffen, die von zwei zugegebenermaßen knallharten, aber typischen weißen 80er-Jahre-Kids aufrecht gehalten wurden, als wären sie Spione. Und die Waffen sahen echter aus als die, die wir bereits gekauft hatten. Sie sprachen für sich selbst. Der Karton war komplett schwarz, bis auf den Fotoausschnitt der beiden Kids auf der Vorderseite und einem rauchenden James-Bond-Gewehrlauf, der in einem weißen Kreis hinter ihnen endete. Sicher, es war eindeutig ein nachgeahmtes Bild, aber es hat mich natürlich noch mehr freudig erregt, wenn man bedenkt, dass GoldenEye zu dieser Zeit noch mein absoluter Videospielfavorit war. Und die Gewehre wurden detailgetreu dargestellt und in den Händen der Kids in einem Winkel positioniert, um so viele Details wie möglich zu zeigen. Die Farbe des Kartons war überall abgeplatzt und die Vorderseite war besonders verblasst, aber sah immer noch verdammt cool aus. Ich fragte mich, an welche glücklichen Kinder dies im Laufe der Jahre weitergegeben worden sein muss. Seinem Aussehen nach zu urteilen, vermutete ich, dass es ziemlich alt war. Ich hatte recht. In der Ecke sah ich das Copyright-Jahr, 1900 irgendwas 80. Die letzte Ziffer war durch die abgeplatzte Farbe komplett verschwunden, aber das Alter störte mich nicht allzu sehr. Ich erinnere mich, dass ich mich schon damals fragte, ob Laserpistolen in den 1980er Jahren nicht ziemlich bahnbrechend gewesen sein müssen. Sie müssen aber teuer gewesen sein. Ich öffnete den Karton und sah, wie hochwertig die Spielzeuge waren. Das Bild hatte nicht gelogen. Besser noch, es gab zwei Paar Gewehre und Schutzwesten, die frontale Treffer erkennen konnten. Aus einer überdimensionalen Styroporform, die auf den Mangel an ökologischer Voraussicht des vorigen Jahrzehnts hinweist, hebelte ich eine der Waffen heraus. Sie war klein, aber dafür ganz schön schwer. Die Verarbeitungsqualität war recht gut. Sie war aus starkem, soliden, schwarzen Kunststoff gefertigt und hatte ein paar Metallverzierungen aus rein ästhetischen Gründen, um es wie ein Spielzeug aussehen zu lassen. Die Spitze des Laufes, aus dem der Laser abgefeuert wurde, bestand ebenfalls aus diesem Metall, ebenso wie der Abzug und das Visier. Schnell fiel mir auf, wie gefährlich echt dieses Ding aussah. Ein scharfer Kontrast zu den orangefarbenen und grauen Laser-Challenge-Waffen, die wir bisher gekauft hatten. Wären da nicht die Metallanfassung an den Rändern, wäre das Herumfuchteln damit der Bitte gleichgekommen, von Polizisten erschossen zu werden. Zu diesem Zeitpunkt war Dad mit einem beeindruckenden »Wow, was hast du da gefunden?« zu mir gekommen. Er kniete sich auf den Boden, um das Set selbst zu untersuchen, und bemerkte dann etwas an der Waffe, die ich immer noch in der Hand hielt. Er wies mich darauf hin und ich war überrascht, dass ich es noch nicht gesehen hatte. Auf der Rückseite des Visiers befanden sich zwei grün leuchtende Punkte. Sie blinkten nicht oder flackerten wie normale LEDs, wenn man sie aus verschiedenen Winkeln ansah. Außerdem gab es keinen Ein- oder Ausschalter dafür. Auch nicht für die Waffe selbst oder irgendwo irgendwelche Batteriefächer. Diese Dinger waren aus solider, robuster Herstellung und hätten leicht mit echten Waffen verwechselt werden können. Außerdem konnten wir nicht einmal sagen, wie sie angetrieben wurden. Weder mein Vater noch ich wussten, was wir von den dauerhaft leuchtenden Lichtern halten sollten, aber wir fanden sie irgendwie cool. Ich erfuhr erst viel später, dass die Lichter aus Tritium bestanden, einem radioaktiven Element, das zur Beleuchtung einiger echter Waffen und Uhren oder anderer Geräte verwendet wurde, die aus irgendeinem Grund eine konstante, aber geringe Lichtquelle benötigten. Tritium ist sicher, zumindest für ein radioaktives Material, aber es war immer noch ein Element, das seine Atome verlor. Als ich später im Leben davon erfuhr und recherchierte, erfuhr ich auch, dass es eine Schlüsselkomponente für Atomwaffen war. Wäre einem von uns beiden eine so ominöse Tatsache über die Materialien eines verdammten Kinderspielzeugs bewusst gewesen, hätte mein Vater es nie gekauft. Die Westen sahen etwas freundlicher aus, obwohl das Problem war, dass sie nur frontale Sensorboxen hatten, keine Rucksäcke wie die amerikanischen Militäreinheiten. Ihre Oberfläche war aus Kunststoff und sie hatten einen einzigen schwarzen Kreis in der Mitte, in dem der einfallende Laser erkannt wurde. An der Rückseite waren vier Lederriemen befestigt, die wiederum mit alten Metallschneiden befestigt wurden, was ein weiteres Zeichen für das Alter des Spielzeugs war. Ich hatte seit meiner Kindheit kein Spielzeug mehr gesehen, das aus rostendem Metall besteht. Und genau daraus waren die Schneiden. Sie waren zu hässlichen, braunen Gebilden verkommen, deren Metallbestandteile einander schleiften und dabei Eisenstaub erzeugten. Sie waren die einzigen Teile des gesamten Sets, die nicht gut gealtert waren. Der Rest aber war von hoher Qualität, was leicht gruselig war, wenn man bedenkt, dass es sich um altes, seltsames, industrielles Spielzeug handelt. Dad bemerkte, dass die Rückseite der Sensoreinheiten aus einer dünnen Schicht von massivem, flachem Metall bestand und eine auffällige Verriegelung hatte. Er öffnete sie ziemlich mühelos und reagierte schnell, um die große Batterie aufzufangen, die herausfiel. Sie kam mir bekannt vor, wie die 6-Volt-Batterie, die in einer der Notfalltaschenlampen meines Vaters verwendet wurde. Aber sie war komplett blau, ohne Beschriftung, und ihre Masse war ungleichmäßig verteilt. Sie war dicker und breiter als die Art von übergroßer Batterie, die ich kannte. Im Innern des Batteriefachs fiel mir auch ein kleines Ziffernblatt auf, das ich aber bisher noch nicht berührt hatte. Dad setzte die Batterie wieder ein und schloss den Deckel. Er erzählte mir, dass er annimmt, dass dieses Ding nicht in Amerika hergestellt wurde und wollte einen Blick auf die Vorderseite des Kartons werfen. Ich drehte diesen um und bemerkte etwas, das mir früher hätte auffallen sollen. Der Text und sogar der Produktname waren nicht auf Englisch. Es war eine Sprache, die ich nicht kannte, die sehr fremd aussah. Dad, älter und weiser, identifizierte sie als Arabisch. Ich fand es seltsam, dass die Schachtel so amerikanisch aussah. Ich war enttäuscht, weil ich glaubte, dass das Laserpistolenspielzeug aus einem anderen Land nicht mit den anderen Sets kompatibel wäre. Und ich atmete einen hörbaren Seufzer aus. Dad bemerkte dies und munterte mich schnell wieder ein wenig auf, als er auf etwas auf den Karton hinwies. Es war schlecht übersetzt, aber es war Englisch. Auf einer Ecke standen die lustigen, aber vielversprechenden Worte »Arbeite mit vielen Arten«. Als Dad sah, wie sehr mir das Spielzeug bereits gefiel, sagte er mir, ich solle einen Moment warten. Er verließ den Laden und kam nach einer Minute wieder herein, eine der Laser-Challenge-Waffen in der Hand. Er betätigte einen Schalter an der Weste des fremden Sets, wodurch der schwarze Kreis mit einem monotonen Ton aufleuchtete. Ein paar Dutzend rote LEDs, wovon einige defekt waren, befanden sich hinter dem durchsichtigen Kunststoff. Er feuerte die Spielzeugwaffe zur Probe aus nächster Nähe ab und zielte dabei direkt auf die Trefferzone. Sehr zu meiner Freude funktionierte dies. Die Weste löste ein leises digitales Summen aus und ein Viertel der Lichter erlosch. Nach einem zweiten Treffer wurde ein weiteres Viertel dunkel. Dad sah aus, als hätte er eine Eingebung und öffnete das Batteriefach wieder, um mir etwas zu zeigen. Die Weste hatte ein Trefferpunktesystem und das Ziffernblatt im Batteriefach konnte steuern, wie viel Schaden ein einzelner Treffer anrichten konnte. Wenn man ihn ganz auf die Position 4 drehte, eliminierte ein einziger Schuss alle Quadranten des Gesundheitskreises. Es war ein cooles Feature. Aber da wir immer One-Hit-Kill spielten, wusste ich, dass ich das Ziffernblatt ganz nach oben stellen würde. Es war sowieso nicht so, dass unsere bereits gekauften amerikanischen Sets diese Einstellungsoption gehabt hätten. Das Letzte, was mir auffiel, war, dass sich in der Mitte des Zielkreises ein etwa größerer roter Punkt befand, der im Gegensatz zu den gewölbten Spitzen der anderen Lichter einen flachen Kopf hatte. Seine Farbe war auch etwas dunkler, als ob er sich abgenutzt hätte, aber beide Westen waren in dieser Hinsicht identisch, also habe ich mir wenig Gedanken darum gemacht. Wir konnten nirgends eine Gebrauchsanweisung finden und mein Vater zögerte immer noch, obwohl das System gut zu funktionieren schien. Wir testeten alle Waffen und Westen und Dad ging sogar ein zweites Mal zu seinem Auto, um eine der billigen Plastik-Treffersensorboxen der anderen Set zu holen. Sie hatte Sensoren, die wie diese orangefarbenen Lichter von Straßensperren aussahen. Auch hier war alles gegenseitig kompatibel. Es sah so aus, als wäre es beschlossene Sache, als wir das verblasste, abblätternde Preisschild fanden. Das komplette Set kostete 20 US-Dollar. Es schien ein wirklich gutes Schnäppchen zu sein. An dieser Stelle könnte man erwarten, dass die Person, die uns bedient, das besagte Set sieht und etwas Kryptisches sagt oder uns einen furchterregenden Blick zuwirft, der besagt, wir sind echt froh, das Ding endlich los zu sein. Aber die alte Dame an der Kasse war sichtlich müde und gedanklich wohl schon zu Hause. Wahrscheinlich hätte sie sowieso nichts über das Spielzeug gewusst. Dad bezahlte und wir waren gerade aus dem Laden, als dieser schloss. Am kommenden Tag, einem Samstag, wusste ich, dass dieser großartig werden würde. Als ich die Gang nach dem Mittagessen am Haus der Zwillinge traf, präsentierte ich die Sets und alle waren begeistert von der Idee, unsere eigenen Laserpistolen zu besitzen. Die ausländischen Sets standen dabei natürlich im Rampenlicht. Brian schlug vor, dass wir Schnick, Schnack, Schnuck spielen sollten, um zu sehen, wer sie benutzen dürfe. Aber nach einer Diskussion beanspruchte ich am Ende eine von ihnen, da ich derjenige war, der sie gefunden hatte. Wir mussten ein wenig improvisieren, da die ausländischen Sets keine Rucksackeinheiten mit Sensoren hatten, was hinterhältige Angriffe von hinten auf ihre Träger unmöglich machte. Das wäre ein großer Nachteil für die anderen. Also haben wir einfach die Rucksäcke der amerikanischen Sets in der Packung gelassen. Irgendwie war es lahm, nur einen direkten Treffer auf der Vorderseite von jemandem landen zu können. Das bedeutete nämlich, darauf zu warten, dass er sich einfach umdreht, um ihn zu töten, wenn man hinter ihm herschlich. Aber wir würden schon damit zurechtkommen. Nick war zunächst ein wenig beleidigt, nachdem ich ihm den Grund erklärt hatte, warum er das amerikanische Set bekommen sollte. Er starb normalerweise zuerst und am häufigsten und war ein lausiger Schütze. Eine ziemliche Leistung, wenn man die Genauigkeit unserer imaginären Schüsse bedenkt. Aber sein Bruder war mit diesem Handicap einverstanden und so machten wir uns auf zu einem Teamkampftag in der Nachbarschaft. Gil und Brian waren das erste Mal in meinem Team und wir haben mit einem soliden Ergebnis von 3-0 haushoch gewonnen. Danach wählte ich Nick und Devin. Also waren beide alten Sets in einem einzigen Team. Devin wurde ausgeschaltet, aber Nick und ich blieben von einem Hinterhalt aus der Ferne unberührt. Das war der erste Hinweis darauf, dass diese alten Sets wirklich von höherer Qualität oder zumindest leistungsfähiger waren als die anderen. Devin schoss zwar 3 oder 4 Mal, bevor er getroffen wurde, aber keiner der Schüsse traf Peter, Brian oder Gil. Aber die Waffen, die Nick und ich hatten, schalteten das gesamte gegnerische Team aus. Eine nach dem anderen, nachdem wir eine Sekunde gebraucht hatten, um unser Ziel anzuvisieren. Nach dem dritten Spiel stellten wir fest, dass 2 Jungs mit den alten Sets in einem Team einen unfairen Nachteil darstellten. Nachdem ich das Handbuch für die amerikanischen Spielzeuge überflogen hatte, erinnerte ich mich daran, gelesen zu haben, wie Sonnenlicht den Laser stören kann. Das ergab Sinn, aber es schien, als ob die beworbene 200-Fuß-Reichweite eine Lüge war. Gil berichtete, dass er bis auf etwa 50 Fuß herankommen musste, um mit seiner grauen Plastikwaffe einen Treffer zu landen. Die Schwarzen allerdings. Wir machten eine Pause, um ihre Reichweite herauszufinden, indem wir ein paar Tests durchführten, wobei Brian etwa 10 Fuß zurückging, bis Peters Treffer mit meiner schwarzen Waffe nicht mehr registriert wurde. Er musste auf der anderen Seite des Blocks etwa 500 Fuß entfernt sein, bis seine Weste aufhörte zu summen. Und das sogar in direktem Sonnenlicht. Wir waren uns einig, dass die Dinger cool sind. Aber ich war auch etwas verunsichert. Sie fühlten sich zu mächtig an, als ob in die schwarzen Waffen Industrielaser verbaut wären, die nichts für Kinder waren. Was ist, wenn wir damit jemanden ins Auge treffen? Aber für die anderen hatten sich die Waffen im Grunde in Scharfschützengewehre verwandelt. Sicher, wir mussten auf große Distanz immer noch genau zielen, aber wir konnten einen Treffer aus viel größerer Entfernung landen, als es normal zu sein schien. Die Entdeckung der Fähigkeiten des ausländischen Sets veränderte die Spieldynamik. Plötzlich wurden Nick und ich als permanente Teamführer eingestuft. Wir waren die Spezialisten, die gefürchtet werden mussten. Das war der Zeitpunkt, an dem Peter anfing, mich zu bitten, mit ihm das Team zu tauschen. Ich sagte ihm, dass er morgen mein Set haben könne, aber nach ein paar weiteren Spielen fing er an, sich darüber zu beklagen und zu meckern. Um 3 Uhr machten wir eine Pause, um uns mit Snacks, Limonade und Wasser zu erfrischen. Wir hatten bisher lange und intensiv gespielt und die anderen Leute in der Nachbarschaft hatten dies bemerkt. Aber wir hatten zu viel Spaß, um das zu bemerken oder uns darum zu kümmern, was sie von uns dachten. Da ich ein netter Kerl war, gab ich nach und sagte Peter, dass er mein Set für die nächste Runde haben könne, bis wir Feierabend machten. Er war der beste Schütze und so breitete sich ein irres kleines Grinsen auf seinem Gesicht aus, als er sich zweifellos vorstellte, wie es wohl wäre, so präzise Schüsse abzugeben, wie ein professioneller Scharfschütze es konnte. Die Sache war jedoch, dass Nick und ich die Westen nicht ausziehen konnten. Wir hatten alles versucht, aber die Schnallen waren seltsam eingestellt, Scheißdinger. Wir konnten nicht einmal sagen, ob wir versuchten, sie falsch zu öffnen, wir sie auf eine bestimmte Weise bewegen mussten oder ob es die Reibung war, die durch den Rost verursacht wurde. Sie saßen bombenfest. Wir gaben schließlich auf und machten unsere Snackpause, in der wir sie immer noch trugen und dabei wie Idioten aussahen, sehr zur Belustigung der anderen. Obwohl ich meine Weste nicht ausziehen konnte, tauschte ich dennoch die Waffe mit Peter. Das schien ihm zu reichen. Als ich das billige graue Plastik in der Hand hielt, wusste ich, dass es eine Weile dauern würde, bis ich mich an die damit einhergehenden Einschränkungen gewöhnt haben würde. Als der Tag voranschritt und mit der untergehenden Sonne etwas abkühlte, begann ich meine ersten Schüsse ohne den Vorteil einer größeren Reichweite abzufeuern und begann die seltsamen Eigenarten der Weste zu bemerken. Zum einen war sie unangenehm zu tragen. Die Lederriemen, die über meine Schultern und um meinen Bauch gingen, wären bequem, wenn sie nicht so eng gewesen wären. Hinzu kam, dass die Metallplatte auf der Rückseite der Treffererkennungseinheit, die fest auf die Haut gedrückt wurde, kalt war und sich nie auf Körpertemperatur erwärmte. Als ich zum ersten Mal einen Schuss einsteckte, konnte ich ein leichtes Kribbeln von Elektrizität spüren, das von der Rückenplatte ausging. Es war jedoch sehr gering, weniger als das eines elektrischen Schlages. Ich bemerkte es die meiste Zeit nicht einmal, aber es war da. Ich konnte nicht sagen, ob es absichtlich war wie eine Art fehlgeschlagenes Feedback für einen Treffer oder eher wie Etwas Größeres, das zurückgehalten wurde, aber jedes Mal leicht auftrat, wenn ein Laserstrahl nah genug war, um vom Kreis vor ihm erfasst zu werden. Aber das Seltsamste waren die Stromleitungen in der Nähe. Sie waren alt und summten oft in bestimmten Abständen, aber wann immer ich mich ihnen näherte, schienen sie entweder lauter zu summen oder sie fingen an zu summen, wenn sie es zuvor nicht hatten. Ich hatte im letzten Jahr der Mittelschule im naturwissenschaftlichen Unterricht etwas über elektrische Felder gelernt und dachte, dass etwas in der Treffersensorbox eine Art Interferenz verursacht haben könnte. Aber ich dachte nicht wirklich darüber nach, wie stark die Batterie sein müsste, um so etwas zu tun. Ich begann jedoch, mich unsicher zu fühlen, während ich die Ausrüstung trug. Und im Nachhinein erinnerte ich mich plötzlich an den Moment, als mein Vater die Waffe zum ersten Mal im Laden eingeschaltet hatte. Ich dachte mir damals nichts dabei, aber als er das tat, flackerte das fluoreszierende Licht kurz auf. Ich war mit der Angst vor Elektrizität aufgewachsen. Steckdosen hatten mir als Kind immer Angst gemacht, als ob mich ihr bloßes Berühren mit einem Stromschlag töten würde. Ein Bauchgefühl sagte mir, dass mit diesem Spielzeug etwas nicht stimmte. Ich wünschte jetzt, ich hätte es gesagt oder das Spiel komplett abgebrochen. Nach dem ersten Spiel, in dem ich das gegnerische Team beide schwarzen Waffen benutzen ließ und wir besiegt wurden, wechselten Peter und sein Bruder Nick das Team, um den Spielstand auszugleichen. Nick gesellte sich zu Devin und mir und nach einem 60-sekündigen Countdown, den wir verwendeten, damit die Teams Zeit hatten, sich voneinander zu trennen, machten wir uns auf den Weg. Wir beschlossen, diesmal auf Patrouille zu gehen, anstatt einen Stützpunkt zu suchen, da Devin nie gern herumsaß und darauf zu warten, dass der Gegner uns fand. Peters Team muss sich gut versteckt haben, denn wir konnten sie auch nach 2 Patrouillengängen durch die Nachbarschaft nicht finden. Wir schauten hinter jedes unserer Häuser, durchsuchten den angrenzenden Block und fanden immer noch keine Spur von ihnen. Es war eine gute Idee, das Team aufzuteilen, damit es nicht in einem einzigen Hinterhalt ausgeschaltet werden konnte, aber ich hab's immer gehasst, allein auf Patrouille zu gehen. Aber Peter und seine hinterhältige Bastardbande wollten auf diese Art und Weise spielen, also hatten wir keine andere Wahl, als uns zu trennen, um mehr Fläche abzudecken. Ich überprüfte, ob Devin und Nick ihre Walkie-Talkies auf die richtigen Kanäle eingestellt hatten, und wir gingen getrennte Wege. Allein unterwegs schärften sich meine Sinne. Ich spürte die Schweißperlen auf meiner Stirn und hörte das leise Summen der herabhängenden Stromleitung. Es war still. Kein Lüftchen bewegte sich. Alle anderen in der Nachbarschaft waren in ihren Häusern. Da ich Langeweile hatte, begann ich mitten auf der Straße zu gehen, um mich zu zeigen. Wenn sich jemand bewegte, um auf mich zu schießen, könnte ich rechtzeitig reagieren. Na, vielleicht auch nicht. Es war schließlich nur ein Spiel und ich wurde ungeduldig und wollte, dass sie herauskam. Mein Wunsch wurde erfüllt. Als ich die leere Straße direkt vor unserem Haus entlang ging, sprang Brian aus einem Gebüsch, zielte auf mich und schoss. Ich hörte das Summen, fühlte das Kribbeln und schaute nach unten, um zu sehen, wie die roten Lichter erloschen. Stolz auf seinen Erfolg lächelte Brian und ging zu mir hinüber, obwohl ich ein bisschen sauer war, dass sein Team beschlossen hatte, sich in dieser Runde wie Feiglinge zu verstecken, überlegte ich mir dennoch ein kleines Kompliment, das ich ihm machen wollte. Aber es verließ nie meinen Mund. Gerade als er vor mich trat, hörte ich in der Ferne einen lauten Knall. Er klang elektrisch, als wäre gerade ein Transformator durchgebrannt. Gleichzeitig stießen unsere beiden Walkie-Talkies ein lautes, aber kurzes Rauschen aus. Brian und ich schauten uns um, vielleicht in der Erwartung, Funken von einem Strommast oder so herabregnen zu sehen. Wir warteten ein paar Minuten immer noch mitten auf der Straße. Brian blieb bei mir, obwohl er im gegnerischen Team war. Der Knall hatte das Spiel unterbrochen und uns erschreckt. Schließlich beruhigten wir uns wieder und machten uns bereit, uns erneut zu trennen. Brian zurück in sein Versteck, um weiterzuspielen, und ich in die Zone für die toten Spieler. Doch dann... Gott, dieser schreckliche Geruch. Ich wusste, was es war. Ich denke, jeder weiß es. Dieser stechende Gestank einer elektrischen Verbrennung. Er ist ähnlich wie Staub, der an einer Heizung verbrennt, aber Während dieser Geruch in gewisser Weise fast angenehm ist, ist eine elektrische Verbrennung ein bedrohlicher Geruch, den niemand erleben möchte. Das letzte Mal, als ich ihn vernahm, war, als unsere Mikrowelle letztes Jahr buchstäblich explodierte, was sehr, wie soll ich sagen, unangenehm war. Da die Möglichkeit bestand, dass es in der Nähe brannte, beendeten wir das Spiel und versuchten mit Brians Walkie-Talkie Peter und Gil zu kontaktieren. Wir bekamen keine Antwort, als wir es die ersten Male versuchten. Aber beim fünften Versuch deuteten die Geräusche darauf hin, dass jemand am anderen Ende die Transponder-Taste gedrückt hielt. Niemand am anderen Ende sprach, aber wir hörten trotzdem etwas. Brian musste die Lautstärke ganz aufdrehen, um es zu hören. Leises Schluchzen. Aus Sorge um unsere Freunde rannten wir gemeinsam los und durchkämmten die Nachbarschaft. Es dauerte 10 Minuten, bis wir Devin sahen, der uns zuerst entdeckt hatte und uns von der Grenze des Spielfelds den am weitesten entfernten Bürgersteig im letzten Block des Viertels heranwinkte. Wenn man von dort auf die Straße trat, verlor man das Spiel sofort, zumindest wenn jemand anderes einen dabei sehen würde. Wir eilten zu ihm hinüber und sahen, wie Gil den unwegsamen Hang am Straßenrand untersuchte, wo ein Regenwasserkanal Wasser in einen grabenartigen Bereich abfließen ließ, der oft schlammig war. Der Hang war auch mit Unkraut und Weinreben überwuchert, die die nahegelegenen Zedern hinaufwuchsen, die sich zu einem hässlichen kleinen Wald verdichteten. Normalerweise wurde dieser von Betrunkenen genutzt und war voller Müll. Aus Gründen, die wir nie wirklich verstanden haben, war dieses Gebiet am Rande unseres Spielfelds Nicks Lieblingsversteck. Manchmal befand er sich noch im Graben und blickte von dort empor zur Straße, nachdem das gesamte gegnerische Team bereits tot war. Neben Gil saß Peter, wie ich ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Er befand sich in einem Schockzustand und schaukelte langsam in einer Fötusstellung hin und her. Ich fragte alles, was passiert war, aber Gil wusste nichts, da er zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort war. Peter sollte noch etwas dazu sagen. Nick war nirgends in Sicht. Ich versuchte, Peter eine Antwort zu entlocken, aber er schaute mich nur mit großen Augen an. Als ich anfing, ihn zu schütteln und wissen wollte, was passiert war, murmelte er etwas. Aber es war so leise, dass er genauso gut hätte schweigen können. Bis heute glaube ich am ehesten, dass er sagte, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn erschossen. Mein Magen wurde flau. Peter gab mir keine klare Antwort. Aber ich hatte immer noch eine große zunehmende Sorge, dass Nick etwas Schreckliches zugestoßen war. Dass die Treffersensorbox ihm vielleicht einen Stromschlag versetzt hatte. Es war morbide, aber das war die Schlussfolgerung, zu der mein Verstand sofort kam. Gil, Brian, Devin und ich suchten die Gegend ab und versanken dabei ab und zu im Schlamm. Ich atmete Luft ein und roch wieder die elektrische Verbrennung. Jede Sekunde, die verging, in der wir Nick nicht mit Schmerzen oder in einem noch schlimmeren Zustand vorfanden, war eine kleine Erleichterung. Aber wir fanden überhaupt keine Spur von ihm, bis wir uns auf den Weg zurück zu Peter machten. Versteckt in einem Teil des Gestrüpps am Hang waren Nicks Schuhe, deren rote Farbe jetzt im Gras zu erkennen war. Gil sah sie sich genauer an, aber als er versuchte, sie aufzuheben, rief Peter plötzlich, »Fass sie nicht an!« Gil hielt sich daran. Panik überkam uns vier, die noch im Hier und Jetzt waren, und wir rannten schnell zu Devins Haus, das am nächsten lag, und erzählten es seinen Eltern. Sie riefen schließlich die Polizei, als wir sie davon überzeugen konnten, dass wir keinen Streich spielten und wir Nick wirklich nicht finden konnten. Der Rest des Tages war die Hölle, aber wenigstens ging er schnell vorbei. Die Polizei kam, ebenso wie alle Eltern. Peters Vater nahm ihn mit nach Hause, da er zu traumatisiert war, um den Beamten in irgendeiner Weise behilflich zu sein. Als weitere Polizeiautos eintrafen, erklärten wir alles über unser Spiel. Einer der Polizisten erwähnte sogar, dass er uns früher an diesem Tag auf Streife bemerkt hatte. Ein Suchtrupp machte sich gegen Sonnenuntergang auf den Weg und die ganze Zeit saßen wir draußen in der Hitze fest und schwitzten wie verrückt am Straßenrand, während unsere Herzen rasten. Die Polizei hatte wenig zu tun und keine Zeugen außer Peter, von dem sie wussten, dass sie sofort mit ihm sprechen mussten. Ich war der Erste, der ihnen vorschlug, die Treffer-Sensorbox und die Waffe aus dem Laserset zu finden. Das machte sie ein wenig neugierig. Ich erklärte die Geräte so gut ich konnte, sogar das Kribbeln, das sie spürte. Sie sind wohl zu dem Schluss gekommen, dass das Spielzeug gefährlich klang, aber dennoch nur ein Spielzeug war. Nichtsdestotrotz beschlossen sie, das ausländische Set zur weiteren Untersuchung mitzunehmen. Ich hatte nichts dagegen. Nach dem, was gerade mit Nick passiert sein könnte, wollte ich nichts mehr mit dem Set zu tun haben, auch nicht mit Lasertag oder sonstigen Waffen. Ich wusste, dass das Spiel, welche Form auch immer es nach diesem Tag hätte haben können, jetzt für immer verdorben war. Schnell fanden sie Peters Waffe, die im hohen Gras neben der Stelle, an der er gesessen hatte, fallen gelassen worden war. Nicks Waffe wurde kurz darauf entdeckt, nicht weit von seinen Schuhen entfernt. Selbst mit ihrer Hilfe konnte ich meine Weste nicht ausziehen. Das verdammte Ding fühlte sich an, als wäre es untrennbar mit meinem Körper verbunden. Schließlich brachte Devins Vater eine Metallschere aus seiner Garage, um mir die Treffersensorbox abzunehmen. Er musste kämpfen, um die dicken Lederriemen zu durchtrennen, aber wenigstens war ich frei. Sicher. Die Polizei nahm das Gerät an sich und begann mit der Suche nach dem anderen. Trotzdem haben sie die Weste nie gefunden. Genauso wie Nick. In den folgenden Wochen durchkämmten sie das gesamte Gebiet, sowohl nach der Treffer-Sensor-Box als auch nach ihrem Träger, und baggerten sogar Schlamm aus, um zu sehen, ob er darin versunken war. Ich begann, Visionen davon zu haben, wie die Box in einem hellen nuklearen Feuerball explodierte und Nick dabei verdampfte, aber ich behielt die Albträume für mich. Die Eltern der Zwillinge müssen mehr gelitten haben als ich, und ich wusste, dass dies meine Schuld war. Trotz aller Versprechungen an diesem Tag und denen, die von der Polizei folgten, wurde Nick nie gefunden. Sein Verschwinden schaffte es in die Lokalnachrichten und dann in die Landesnachrichten. Es wurden nie Verdächtige genannt. Jedes Mal, wenn ich an der Tafel für vermisste Kinder im Walmart vorbeiging, sah ich sein Gesicht, das mich verfolgte und mich über die Beschreibung und Nummer, die man anrufen sollte, hinweg anstarrte. Ich sah dieses Plakat jahrelang dort hängen, bis ich aufs College ging und meine alte Stadt und meine Freunde zurückließ, die alle unwiderruflich durch den Vorfall erschüttert wurden. In meinem Abschlussjahr kam ich in den Winterferien zurück nach Hause. Inzwischen verdrängte ich die Idee, dass das Lasertag-Spielzeug ihn getötet hat, und kam zu der Überzeugung, wie es alle anderen taten, dass Nick nur ein weiteres, verschwundenes oder entführtes Kind war, das nie zurückkehren würde. Als ich nach Hause kam, hatte ich ein Flashback von seiner Beerdigung, 2 Jahre nachdem er verschwand. Ich war damals nicht in der Lage, seinen Eltern oder Peter über Nicks leeren Sarg hinweg in die Augen zu sehen. Die Vergangenheit blieb nicht tot. Als ich nach Hause kam, erzählte mir meine Mutter mit leiser Stimme, dass Peter vor kurzem angerufen und immer mal wieder nach mir gefragt hatte. Sie sagte mir, ich soll zu ihm gehen. Ich wollte nicht, aber natürlich musste ich es. Ich ging zu seinem Haus, wo er noch bei seinen Eltern lebte. Ach, der Ort war ganz schön heruntergekommen. Die Farbe blätterte ab. Das Gras war so hoch, dass Bäume hätten dort wachsen können, und als ich hereingelassen wurde, war der Geruch von Alkohol fast überwältigend. Mit der Motivation eines Zombies gesellte sich Peters Vater zu seiner Frau auf die Couch, wo sie beide ausdruckslos vor dem Fernseher saßen. Auch 8 Jahre später hatte Nicks Tod eine Narbe hinterlassen. Ich stapfte die Treppe hinauf in ein schmutziges, überfülltes Durcheinander von dem, was einst ein großes Wohnzimmer gewesen war. Der Ort hätte wunderbar in eine Folge von Hoarders gepasst, dieser Serie, in der Messi-Haushalte entrümpelt wurden. Und hier noch ein unheilvolles Detail. Unter einem Müllsack mit Bierdosen, der den Fernseher blockierte, konnte ich ein Nintendo 64 auf dem Boden sehen. So verrückt es auch klingen mag, es muss seit diesem Tag unbenutzt gewesen sein, da Nicks Golden-Eye-Kopie immer noch darin steckte. Dieser Ort roch nach Verzweiflung. Ich wollte unbedingt weg, aber wenn Peter reden wollte, wenn er Antworten hatte, dann musste ich mich mit ihm treffen. Er befand sich in seinem Zimmer, ebenfalls ein Schlachtfeld. Leere Energy-Drink-Dosen lagen auf dem Boden. Bevor er sich in seinem Computerstuhl umdrehte, konnte ich sehen, dass er sich einen wilden Bart hatte wachsen lassen und gerade ein Online-Rollenspiel verlassen hatte, das ich nicht kannte. Ich grüßte ihn so freundlich wie möglich. Ich konnte Traurigkeit in seinen eingefallenen Augen sehen, aber was er wirklich verbarg, war seine Wut. Als er mit mir sprach, war es in einem Ton, den ich nur als verhaltenes Bellen beschreiben kann. Er muss nichts als Hass auf mich gehabt haben, den er nur schwer kontrollieren konnte. Etwas, das ich ihm nicht vorwerfen konnte. Plötzlich fing er an, sich endlich alles von der Seele zu reden. Seine Eltern hatten ihn 8 Jahre lang zu einer Therapeutin geschickt und er sagte, dass sie ihm zwar half und er langsam Fortschritte machte, er die Schlampe aber im Inneren hasste, weil sie ihm nicht glaubte, als er über die Ereignisse berichtete. Dann erzählte er mir, dass er gerade angefangen hatte, zu einem Psychiater zu gehen und hoffte, dass dieser ihm glauben würde. Da ich seinen Zorn verstand und nun nichts als Mitleid empfand, sprach ich ruhig und vernünftig mit ihm. Er entspannte sich schließlich etwas, nachdem er all die Verachtung, die er für mich hatte, rausgelassen hatte. Er atmete tief ein und sein ganzer Körper zitterte, als ob eine große Offenbarung bevorstand. Und das war genau das, was mich erwartete, so sehr sie auch schmerzte. Endlich die Wahrheit und die gefürchtete Rechtfertigung, die ich zu Beginn unserer Geschichte erwähnt habe. In der Annahme, dass die Polizei sie mitgenommen hätte, kehrte ich damals nach dem Tag des Ereignisses nie zu seinem Haus zurück, um den Karton der Laserwaffe abzuholen. Nun beobachtete ich, wie Peter weit unter sein Bett griff. Dort sah es aus wie eine unbefahrene Müllhalde, und er zog den schwarzen Karton heraus, den ich viele Male in meinen Träumen gesehen hatte. Er öffnete den verrotteten, feuchten Karton und ein Geruch von Schimmel entwich aus dem Inneren. Aber es war das, was er herausnahm, das mir wirklich Übelkeit bereitete. Es war die fehlende Weste mit der Treffer-Sensor-Einheit, die damals nicht gefunden wurde. Nur, dass ihre vordere Kunststoffhülle durch extreme Hitze deutlich verzogen und verformt war. Über dem schwarzen Kreis in der Mitte war sie teilweise geschmolzen. Und ihre Lederriemen waren verkohlt. Den Würgereflex zurückhaltend drehte Peter das Teil fast genüsslich um, als ob sein geschädigter Verstand davon ausging, dass ich mögen würde, was er mir zeigte. Die Metallrückseite war größtenteils intakt geblieben, aber in der Mitte befand sich eine große Delle, wo sie mit der Batterie in Kontakt gekommen war. Die Batterieklappe rastete jedoch nicht mehr ein, und sie hing herab und gab das Innere des Batteriefachs frei. Von der Batterie selbst fehlte jede Spur. Das Fach war komplett schwarz und es schien getrocknete Reste von Batteriesäure vorhanden zu sein. Ich konnte nur vermuten, dass die Batterie als Ganzes explodiert war. Egal wie viel Energie sie auch in sich hatte, es muss unglaublich tödlich gewesen sein. Justin! Peter schrie mich plötzlich an und riss mich aus meiner Benommenheit, einer Übelkeit erregenden Betäubung. Dann nannte er mich wiederholt einen Idioten, weil ich die Gebrauchsanleitung der Waffen nicht gelesen hatte. Ich wimmerte als Antwort und sagte ihm, dass ich keine gesehen habe. Mit einem Ruck riss Peter das Styropor heraus, das bereits in mehrere Stücke zerbrochen war. Unter dem, was von dem zerbrochenen weißen Block übrig blieb, befand sich eine dünne, vergilbte Anleitung. Die Laserwaffen waren in schwarz-weiß auf den Umschlag aufgedruckt. Jetzt machte er mir nicht nur Angst, sondern quälte mich auch mit Schuldgefühlen. Er fing an, mir die verschimmelte Anleitung vors Gesicht zu halten und wedelte damit herum, sodass sie jedes Mal, wenn er eine Seite umblätterte, nur ein paar Zentimeter vor meinen Augen war. Derweil schrie er mich an, ich solle sie lesen. Obwohl ich zitterte, versuchte ich mein Bestes, um dies zu tun. Der größte Teil der Anweisung war auf Arabisch. Aber es gab kleine umrahmte Warnhinweise, die mit einem Ausrufezeichen in einem Dreieck beschriftet waren und in mehreren Sprachen waren. Darunter auch Französisch, Spanisch und Englisch. Auf jeder Seite war ein Bild des richtigen Gebrauchs zu sehen. Die Jungs demonstrierten verschiedene Möglichkeiten, sich gegenseitig mit den Lasern zu treffen oder auch nur, wie man die Ausrüstung anlegt. Abgesehen von einigen wenigen Beispielen mit radioaktivem Kleeblattsymbol schien die Warnung zunächst harmlos zu sein. Sehen Sie nicht auf die Augen, legen Sie manchmal eine Pause ein, verwenden Sie das Set nicht im Regen und so weiter. Ich sagte Peter, dass ich nicht verstehe, was schiefgelaufen ist. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass er herausgefunden hatte, was Nick getötet hatte. Er hatte die Weste seines Bruders in der Kiste versteckt. Ich sagte ihm, dass es mir so leid tue, aber wiederholte, dass ich nicht verstehe, was passiert sei. Bevor mir die letzte Seite der Anleitung zeigte, sagte Peter, dass er die verbrannte, verformte Weste behalten habe, damit er selbst herausfinden könne, was passiert sei. Vielleicht dachte er, die Polizei würde dazu nicht in der Lage sein. Ich habe keine Ahnung, was ich hoffen soll. Etwas ruhiger schlug er die letzte Seite auf und reichte mir die Anleitung. Mir wurde wieder übel. Die Warnung war simpel und wie der Rest schlecht übersetzt. Gefahr. Kritische Trefferzone. Diese Worte befanden sich unter einer Grafik des schwarzen Trefferkreises, auf der ein Pfeil auf das kleine Licht in der Mitte zeigte. Dazu gab es ein beschreibendes Bild von einem Jungen mit einem dämonischen Lächeln, der den anderen mit einem Ausdruck des Sieges auf seinem Gesicht erschoss, als er diesen mit zufriedenen Grinsen in die Vergessenheit schickte. Und der andere Junge, der vor Schmerz und Schrecken aufschrie, als seine Weste explodierte und sein Körper sich in feine Aschepartikel verwandelte. Aber Peter war noch nicht fertig. Er hatte mir noch eine letzte Sache zu zeigen. Als er in das Bücherregal in seinem Zimmer griff, bemerkte ich die schwachen Kratzspuren auf der Metallrückseite des zerstörten Treffersensors. Es sah aus, als hätte jemand einen Schraubendreher benutzt, um gewaltsam etwas abzukratzen. Peter zeigte mir ein kleines Plastikfläschchen mit Korken, das er aus seinem Regal genommen hatte. Im Inneren befand sich eine feste schwarze Masse von etwas, das wie Ruß aussah. Er schenkte mir ein boshaftes Lächeln und sagte zu mir:
»Es ist lange her, dass du Nick gesehen hast, nicht wahr?« »Sag Hallo zu Nick.«
Ich wirkte, aber nichts kam hoch. Mein Verstand überschlug sich und versuchte zu akzeptieren, was ich gerade gesehen hatte und was mir gesagt wurde. Allein sich die Angst vorzustellen, den Schmerz, als mein Freund zu so wenig Asche verbrannte, dass sie von einem leichten Wind weggeweht werden konnte. Getötet von seinem eigenen Bruder, Adlerauge Peter, der einen kritischen Treffer gelandet hatte. Bevor ich mich umdrehte und aus dem Haus rannte, hatte Peter, der die Überreste seines Zwillingsbruders in der Hand hielt, einen Rat für mich.
»Ich würde einen Therapeuten aufsuchen, Justin. Das wird dir helfen.«
»So, nun habe ich alles niedergeschrieben. Sind Sie nun glücklich, Dr. Strauss? Ob das jemand liest oder nicht, ist mir egal. Vielleicht hilft es mir wirklich irgendwann, dass ich festgehalten habe, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass ich einen ganzen Tag lang das Kinderspielzeug eines vermutlich kranken, perversen osteuropäischen Spielzeugherstellers mit mir herumgetragen habe. Eine wandelnde Zeitbombe, die auf einen Volltreffer wartet. Ich habe keine Ahnung, wie all die Vorbesitzer es geschafft haben, keinen Volltreffer zu landen. Falls du, nachdem du dieses Tagebuch gelesen hast, dass irgendein Arschloch gestohlen oder online gestellt hat, dich entscheidest, ein weiteres Set ausfindig zu machen und dumm genug bist, das zu kaufen, um deine kranke, dunkle Fantasie zu befriedigen, versuch nicht mit jemandem zu spielen, der ein guter Schütze ist. Es war nicht sicher, was in den Foren von Creepy Toys echt oder erfunden war. Ich glaube, als ich diesen Beitrag zum ersten Mal las, tat ich ihn als eine weitere erfundene Geschichte ab. Aber ich mochte irgendwie die Idee eines industriellen atomaren Spielzeugs des Kalten Krieges. Es stellte sich heraus, dass es nur wenige Stunden bevor das Forum endgültig geschlossen wurde, eine letzte Antwort gab, die ich zuvor nie gesehen hatte. Ich glaube nicht, dass viele Mitglieder diesen Beitrag gesehen haben, bevor die Seite gelöscht wurde. Na, hier ist er. Hallo, ich poste aus Polen. Ich habe gute Englischkenntnisse. Deine Beschreibung des Kartons der Laserwaffe klingt ähnlich wie ein Karton, den ich auf dem Dachboden eines Nachbarn gesehen habe. Er war ein Sammler von seltsamen Dingen. Seine Box war in einem sehr guten Zustand, mit Baujahr von 1986. Es gab immer noch die ursprüngliche Anleitung und auch ich habe dieses Bild gesehen, auf dem der Junge den anderen erschoss und ihn in die Luft jagte. Was für ein furchterregendes Kinderspielzeug. Es ist unmöglich zu sagen, wer es hergestellt hat, da kein Firmenname auf der Verpackung steht. Daher wäre es auch sehr schwierig herauszufinden, wie viele davon hergestellt wurden. Die Sprache auf der Verpackung und die meisten Anweisungen sind auf Weißrussisch. Ich wünschte, ich könnte ihm mehr erzählen, aber leider fehlen in seiner Box, obwohl er Sammler ist, die eigentlichen Waffen und Westen. Wie seltsam, dass ein komplettes Set es bis in einen Secondhand-Laden in Amerika schafft. Ich hoffe, dass dir die Therapie hilft, mit dieser schwierigen Zeit deines Lebens zurechtzukommen. Pass auf dich auf.